Hallo zusammen. Ihr habt es vielleicht schon an der Musik gemerkt, das hier ist eine ganz besondere Folge von Abgenerdet. Heute gibt es ein Crossover mit dem Retro-Kompott. Nach Godzilla, Maultieren und den drei Fragezeichen geht es in unserer heutigen Folge um den Heimcomputer Commodore 64 oder kurz C64. Heute ist jemand zu Gast, der den C64 nicht nur kennt, sondern vermutlich die Seriennummer seines ersten Geräts noch auswendig aufsagen kann. Er ist einer der Köpfe hinter dem Retro-Spieleclub in Hamburg, einem bespielbaren Museum zum Anfassen, Ausprobieren und gelegentlichen Joystick-Verschleiß. Er trägt eine rote Schiebermütze, ist C64-Enthusiast, Chiptune-Kenner und einer der wenigen Menschen, die ihr Nerdtum konsequent professionalisiert haben. Patrick Becher, schön, dass du da bist.
Ja, moin Torben, danke für die Einladung und danke für die Crossover-Geschichte, weil wir ja immer gerne auch mit anderen Podcasts mal was machen und so ein Thema ist ja auch für unsere Hörer interessant. Aber ich muss dich gleich enttäuschen, ich weiß meine Seriennummer nicht, weil ich habe tatsächlich fast nie raufgeguckt. Ich glaube, das erste Mal auf Seriennummern habe ich geguckt, als ich wissen wollte, wie viele von den Dingern produziert worden sind. Da hat mich das mal interessiert, aber soweit war es definitiv nicht.
Magst du einmal Hintergründe erzählen zum Retro-Spiele-Club und vielleicht auch dem Retro-Kompott?
Das kann ich gerne machen. Die meisten unserer Hörer wissen ja, dass es den Retro-Pod inzwischen seit 10 Jahren gibt. Das heißt, wir haben schon lange vor dem Museum damit angefangen und halt irgendwann im Podcast gemerkt, Mensch, das hören ja ein paar tausend Leute. Das heißt, da ist ja Interesse dran. Und da wir zufälligerweise im letzten Jahrtausend, und immer wenn ich diesen Satz sage, fühle ich mich alt, aber egal, im letzten Jahrtausend hatten wir einen An- und Verkauf mit Computerspielen, den wir wegen eBay und Co. dann einstellen mussten. Aber wir hatten die Ware teilweise auch eingelagert. Und als wir dann merkten im Podcast, Retro scheint Leute noch zu interessieren, hatte ich zusammen mit meinem Kollegen Robin dann die Idee, wir könnten daraus ein Museum machen. Und das haben wir dann gemacht, leider zum falschen Zeitpunkt. Wir haben kurz vor Corona das Museum aufgemacht, was eine ziemlich doofe Entscheidung war. Aber da wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen, da haben wir schon oft genug drüber geredet. Am Ende hat es uns jetzt nach einem Umzug nach Barmbek verschlagen, in die Fußbüttler Straße. Und hier haben wir jetzt auf 400 Quadratmetern das Beste aus Spielen der letzten 50 Jahre. Und ja, jeder, der hier ist, kann alles ausprobieren, was er möchte. Und das Tolle ist halt wirklich, dass anscheinend Retro inzwischen in der Gesellschaft angekommen ist und dass keine Altersgrenzen kennt, weder nach unten noch nach oben.
Wir sitzen hier gerade am Handheld-Tisch. Hier habe ich die Mikrofone aufgebaut und ich war eben im laufenden Betrieb schon da. Ich habe Familien gesehen und auch einzelne Personen, die an Retro-Geräten gespielt haben und das bei bestem Wetter draußen. Fand ich sehr bemerkenswert.
Vor allem an Samstagen ist es hier recht interessant, weil da ist das Brechen voll und da haben wir dann überhaupt nicht mehr das Klischee. Man dachte immer zuerst, ach, so ein Retro-Spieleclub, da kommen die Männer ab 40 plus und das stimmt überhaupt nicht. In den Ferien haben wir hier mehr Kinder als Erwachsene, an Samstagen teilweise mehr Frauen als Männer und die Altersspanne reicht von 8 bis 80 mindestens. Also da haben wir hier schon die schönsten Zusammenkünfte erlebt, sage ich mal. Also entspricht nicht dem Klischee, wie man denkt, was sehr schön ist.
Du hast auch den Retro-Kompott erwähnt. Einige hören das hier wahrscheinlich gerade, die meisten werden es wahrscheinlich hören über den Retro-Kompott. Der Retro-Kompott ist mehr als ein Podcast, das kann ich ja sagen. Magst du noch mehr dazu?
Gerne, wir sind ein Kompott, wie es schon heißt. Das heißt, wir haben eine Mischung aus Themen, Interviews, News und vielen anderen Dingen, die im Prinzip, ich will nicht sagen zeitlich unbeschränkt, aber doch zeitlich sehr flexibel gehandhabt werden können. Und jeder kann sich am Ende das rauspicken, was er gerne möchte. Und viele mögen halt die Interviews zum Beispiel, die wir mit Legenden aus aller Welt führen, die wir auch für den Podcast synchronisieren. Da bin ich im Augenblick auch schon bei 260 plus Interviews, glaube ich.
Wow.
Mit den Themen ist es genauso. Und natürlich, was bei uns wichtig ist, wir sind ein Community-Podcast. Das heißt, jeder, der Lust hat, ein Thema vorzuschlagen oder mitzumachen, hat die Möglichkeit, mit uns auch Themen aufzubereiten und mitzumachen. Muss ich dir nicht erzählen, du warst schon bei uns zu Gast. Mhm. Unter anderem bei der Vectrex, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Das können wir auch nur machen, wenn wir für jeden Bereich Experten finden. Und wir wissen beileibe nicht alles. Und wir merken es ja auch im Museum immer wieder, wenn wir mal Geräte aufbauen, die wir vielleicht nicht privat hatten oder kennen, dann muss ich auch erstmal googeln, wie lebt man noch auf einem bescheuerten CPC-Rechner, das Directory, oh Gott, der DDR-Rechner, wie ging das da dann noch? Und da müssen wir selber immer wieder gucken, weil es gibt so viele verschiedene Geräte aus den letzten 50 Jahren, die kann man gar nicht alle kennen. Und jeder hat einen anderen Einstieg. Bei mir war es tatsächlich nicht der C64, da war es der Sharp, aber darüber reden wir heute nicht, weil es war mein erster Computer. Und kurz danach hatte ich dann den C64 und das ist mein Lieblingscomputer definitiv. Also deswegen habe ich da auch am meisten Zeit mit verbracht, mit Sicherheit, und den auch in den letzten Jahrzehnten wahrscheinlich am meisten wieder hervorgeholt.
Also ich habe da auch ein paar Fakten zum C64. Mal sehen, ob es stimmt. Du kannst
es eingreifen. Es gibt bei Zwechzig ganz viele Fakten, die offen sind, die keine Fakten sind. Das ist sehr spannend, weil viele Dinge kann man kaum rausfinden. Zum Beispiel weiß kein Mensch, wie viele jemals produziert worden sind.
Aber wie viele verkauft worden sind?
Weiß auch keiner, aber Codora hat teilweise in den Geschäftsberichten falsche Zahlen gehabt. Also man sagt irgendwas, und ich weiß jetzt noch nicht mal, ob das nur Deutschland war, von 6 oder 7 Millionen im deutschen und europäischen Bereich, ob die Zahlen stimmen, das weiß keiner. Deswegen hatte ich vorhin als Gag schon gesagt, ich habe mal auf die Seriennummern geguckt, aber das hat mir auch nicht geholfen.
Also er ist auf jeden Fall 1982 erschienen. Ich glaube, darauf kann man sich einigen.
Mit Sicherheit, ja.
In Nordamerika nehme ich an.
Ja.
Und er kam dann später nach Europa.
Ich glaube, ein Jahr später waren die ersten Geräte in Deutschland definitiv. Vorher gab es hier ja den VC20. Mhm. Das war sozusagen der Vorgänger.
Der Hersteller ist Commodore. Und was man sagen kann, es ist ein 8-Bit-Heimcomputer mit 64 KB RAM. Und jetzt geht's schon los. Ich habe also gehört, er wurde angeblich über 17 Millionen Mal verkauft. Das ist also das, was
das kann weltweit stimmen, klar. Denn diese 6 bis 7 Millionen waren Deutschland oder Europa. Aber wie gesagt, da gibt es so unterschiedliche Zahlen. Ich habe mit diversen Commodore-Mitarbeitern und auch Entwicklern gesprochen, auch auf Veranstaltungen, Messen und auch in den Interviews. Mhm. Und jeder sagte mir andere Zahlen. Also es ist mit Sicherheit der meistverkaufte Homecomputer aller Zeiten. Das ist sicher.
Ah, okay.
Alles andere kann man nicht genau sagen.
Ich bin ja ein bisschen später eingestiegen in die Computerwelt, so mit 386er-Computern. Und als ich dann irgendwann einen C64 mal kennengelernt habe, habe ich mich wirklich gewundert. Ich dachte, das sei nur eine besonders große Tastatur. Der hat ja eine wirklich seltsame Bauform. Unter der Tastatur, alles in einem Gehäuse, also bis auf den.
Ja, deswegen heißt der Homecomputer. Alle Homecomputer hatten eine seltsame Bauform und alles in der Tastatur drin, wenn man mal ganz ehrlich ist. Das gilt für alle Homecomputer. Aber natürlich hatte der erste, deswegen heißt er so, die Form eines Brotkastens, wie es immer so schön gesagt wird. Aber es gab ja dann noch den C-Versich-2, der etwas schnittiger aussah, ähnlich wie der Amiga. Mhm. Aber selbst beim Amiga war ja alles unter der Tastatur. Also das ist eigentlich die Definition eines Homecomputers, dass die Tastatur sozusagen der Computer ist. Und natürlich, auch hier im Museum erzählen mir mal viele, hier stehen ja so viele Tastaturen rum.
Ja, klar. Genau. Und wurde auch tatsächlich Brotkasten dazu gesagt, grundsätzlich?
Ja, natürlich.
Ich spiele am Brotkasten.
Der C64 war der Brotkasten und der Spektrum war der Türstopper. Habe ich das gerade gesagt? Entschuldigung.
Spannend auch die externen Speicher. Also ja klar, Diskettenlaufwerk, das ist vielen noch ein Begriff, aber es gab auch die Datasette. Was kannst du dazu sagen?
Ich hatte zuerst eine Datasette, das ist für die älteren Herrscher von uns, nannte sich auch früher Musikkassette oder MC. Mhm. Davon konnte man Spiele und Programme laden, wenn man viel Zeit hatte. Und mein Standard war als Jugendlicher, ich hatte wie gesagt nur eine Datasette, wenn ich aus der Schule kam, habe ich ein Spiel geladen und in der Zeit Mittag gegessen, dann war das Spiel geladen, ich fand es blöd, habe es ausgemacht, das nächste geladen und dann Abendbrot gegessen. Also es ergab nicht viel Sinn mit Datasetten. Sie war wichtig, weil ich habe, wie gesagt, ja recht schnell darauf angefangen zu programmieren auf dem Gerät und habe dann ja gemerkt, dass man ohne Datasette als Beispiel ja nicht speichern kann, mhm. weil wenn ich den Computer ausmache, ist mein Programm weg. Das habe ich mit Schmerzen erfahren, weil ich wusste es natürlich damals auch nicht, weil ich hatte ja keine Anleitung dafür. Und hatte dann halt eine Datasette. Und wenn man seine eigenen Programme gespeichert hatte in Basic, dauerte das 15 Sekunden. Das war kein Problem. Aber Spiele haben teilweise bis zu 40 Minuten geladen. Und das hat man damals vielleicht noch ertragen. Heute wird das gar nicht mehr gehen. Ich habe dann tatsächlich recht schnell ein Diskettenlaufwerk bekommen von meinen Eltern, weil die gemerkt haben, ich interessiere mich da wirklich für. Und damit ging dann alles verhältnismäßig schnell. Wobei diese Laufwerke ja einen Produktionsfehler im Prinzip hatten und zu langsam luden und über Umwege dann wieder mit Software-Schnellladern oder anderen Sachen wieder schnell laden konnten. Da gab es also auch Tricks, dass man die noch tunen konnte. Also das war schon die Zukunft mit den Disketten. Das hat auch Sinn ergeben, definitiv. Aber wie gesagt, angefangen habe ich tatsächlich mit diesen verrückten Kassetten. Und ich habe auch immer noch später, als ich mir dann meine ersten Originalspiele gekauft habe, habe ich aus Kostengründen immer Kassettenspiele gekauft, weil die kosteten ungefähr die Hälfte wie ein Diskettenspiel. Mhm. Und habe mir die dann auf Diskette über diverse Wege umkopiert, damit ich sie dann schnell laden kann. Aber da hatte ich mein Original. Und trotzdem konnte ich schnell laden.
Weißt du noch, wie alt du warst, als du deinen C64 bekommen hast?
Ja, verhältnismäßig alt. Ich glaube 14 oder 15. Mhm. Vorher hatte ich keine Computer, oder hatte ich einen Sharp mit 13 oder 14 bekommen. Ich will es nicht genau festlegen. Ich weiß, dass ich einen C64 definitiv hatte ab 86, 87, das ist sicher. Mhm. Weil ich auch damals in Anführungszeichen in der Cracker-Szene unterwegs war und in meinen Programmen sind immer so Datumsangaben drin und da habe ich definitiv was gemacht und ich war aktiv so bis 1990, 91.
Ist das verjährt und kannst du da was zu erzählen?
Das ist verjährt. Viele hatten ja früher immer nur Sicherheitskopien, wie man so schön sagt heutzutage. Mhm. Andere würden es Raubkopien nennen. Das wusste man damals natürlich noch nicht. Und wir hatten auf dem Schulhof natürlich Programme getauscht. Wir haben, das war auch mal sehr lustig, über meinen Gitarrenlehrer damals, der hatte ja mehrere Schüler und die aus verschiedenen Teilen Hamburgs kamen. Und der war sozusagen unser Dealer und hat immer die Disketten hin und her geschoben. Und immer wenn wir da waren, gab es frischen Stoff von den anderen Gitarrenschülern. Und so haben wir dann da eine kleine Gruppe gebildet, nicht zum Musizieren, sondern zum Austauschen von Computerspielen.
Das ging dann auch schulübergreifend, ne? Weil wahrscheinlich
das ging dann schulübergreifend, teilweise sogar fast stadtübergreifend. Ich glaube, der eine wohnte in einem Vorort von Hamburg, kam halt einmal pro Woche zum Unterricht dann hin. Mhm. Ich sah ihn nicht, weil der war an einem anderen Tag da als ich und war mal gespannt, was mir denn der Lehrer für Disketten gab am nächsten Tag.
Dann war der Lehrer so der tote Briefkasten.
Der war der Dealer.
Das ist der oder der Dealer.
Nein, und dann haben wir auch damals uns mit einer Gruppe mit einem Namen bezeichnet und haben dann selber auch Programme, wie gesagt, verteilt, selber kopiert. Wir konnten nicht programmieren, außer in Basic. Und wir haben da mit irgendwelchen Hilfstools gearbeitet, mit Freezern, haben da unsere eigene Vorspende und Grafiken vorgesetzt und haben die dann halt wieder auf dem Weg verteilt. Und eine lustige Geschichte, ich habe damals das Spiel Joanna Sisters sehr gerne gespielt und Jahre später ja gemerkt, das ist ja ein Mario-Klon.
Mhm.
Und es gab auch ein Mario Bros. Auf dem C64, aber nicht das, was jetzt alle denken, nicht Super Mario, sondern ein Zwei-Spieler-Mario Bros., wo man mit Sprüngen Schildkröten umdrehen und wegkicken konnte. Das hat aber nichts mit dem Super Mario Bros. Zu tun, außer mit den Figuren. Das war eine Arcade-Umsetzung. Mhm. Und da habe ich über Umwege die Sprites dort rausgeholt aus dem Programm und in Joanna Sisters eingebaut. Und da hatte ich in Joanna Sisters mit Mario-Sprites. Und das habe ich dann irgendwann natürlich auch ein bisschen verteilt damals und irgendwie vergessen. Und irgendwann war ich mal Jahre, wenn nicht Jahrzehnte später bei irgendjemandem und der sagte, ich muss dir mal was Geiles zeigen, das hast du noch nie gesehen und holt einen Joanna Sisters Mario Sprites raus und ich gucke mir das an und denke so, scheiße, das ist genau die Version von mir. Da war so noch unser Kürzel drin. Das heißt, das Ding scheint sich verteilt zu haben damals.
Wow, wie war denn euer Kürzel?
NCI.
NCI.
Neusoft Cracking International.
Gleich mit internationalem Anspruch.
Selbstverständlich. Wir hatten alle unsere Namen und haben dann uns auch Demos hierher geschrieben, Briefe. Es gab so Lettermaker damals, da haben wir uns dann Briefe geschrieben, alles auf Englisch in diesem, wie nennt man das, merkwürdigen Englisch, Where's mit Z geschrieben und so diese typischen amerikanischen Slang-Begriffe. Mhm. Und so haben wir uns auch Demos und Texte hin und her geschickt und die habe ich auch noch alle tatsächlich und wenn man dann mal guckt, was man sich damals für einen Schwachsinn hin und her geschickt hat, ist das total witzig. Aber da kommen dann dadurch auch natürlich Erinnerungen hoch. Und das war halt immer sehr lustig. Und das hat Spaß gemacht, weil dadurch hat man ja auch tatsächlich kommuniziert, hat sich getroffen mit Leuten. Man hat damals immer mit Gruppen vom Computer gesessen, nicht wie heute übers Internet. Wir haben zusammengespielt vor einem Gerät mit 2, 3 Leuten mindestens immer. Und in der Schule halt noch über die Sachen geredet. Mhm. Und dann wieder beim Musikunterricht neue Software bekommen.
Wow. Aber das heißt, ihr habt die ganze Zeit, du hast von Anfang an den C64 als ein Gerät wahrgenommen, an dem du selber kreativ werden kannst.
Ich habe ihn nur deswegen bekommen, weil die Geschichte da war ja auch so. Die Nachbarsfamilie hatte einen Jungen, mit dem ich mich auch privat öfter getroffen hatte nachmittags. Und der hatte den C64 und mit dem er ganz stolz gezeigt, dass er darauf so geile Sachen wie Kommando und Co. spielen kann. Und ich saß dann mit meinem Sharp MZ700, habe ein bisschen Basic programmiert und hatte keine Grafik. Wobei ich das Gerät sehr gerne habe, also nicht falsch verstehen, aber es war halt kein Spielecomputer. Und ich war so ein bisschen neidisch auf den Nachbarn. Aber der Nachbar hat halt den Computer zu intensiv benutzt. Und in der Schule war er dann irgendwann nicht mehr so gut. Mhm. Und dann musste er diesen Computer verkaufen. Und dann hat die Mutter von dem Nachbarn zu meinen Eltern gesagt, ihr Sohn, der kümmert sich doch, der wird doch darauf was ganz anderes machen, ob die nicht den Computer kaufen wollen.
Du warst dann Nutznießer dieser Situation.
Ich war dann der Nutznießer der Situation, habe diesen Computer bekommen mit den ganzen geilen Spielen, die mir auch fehlten. Und habe dann auch natürlich gespielt, aber ich habe auch tatsächlich vom ersten Tag an programmiert darauf. Und wir haben viele kleine Programme geschrieben. Das fing mit so einem Quatsch an wie Hangman und Co. und ging hin bis zu irgendwelchen Strategie- oder Simulationsspielen. Und auch da wieder, das haben wir zusammen mit anderen Leuten gemacht. Das heißt, wir waren gleichzeitig unsere Beta-Tester, haben auch gemeinsam dann gewisse Teile entwickelt und haben kleine Programme geschrieben tatsächlich. Nichts Weltbewegendes im Nachhinein, aber das Programmieren hat mir bis heute viel gebracht, weil A ist Basic eine Basis tatsächlich für viele Sprachen und es hat mir natürlich sehr geholfen, Logik zu verstehen. Und deswegen hat mir das Gerät mit Sicherheit eine Menge geholfen. Und auch diese, in Anführungszeichen, Cracker-Szene, wo man alles auf Englisch macht, war natürlich super, weil man hat dadurch Englisch gelernt. Du darfst eine Sache nicht vergessen, wenn man Spiele gekauft hat, falsch rum, nicht wenn man Spiele gekauft hat, wenn man Spiele bekommen hat nach dem Gitarrenunterricht, die hatten natürlich komischerweise keine Anleitung, die waren immer weg. Und das heißt, man musste dann die Spiele versuchen zu verstehen. Und ich hatte immer am Computer ein Englisch-Wörterbuch liegen und habe wirklich Englisch gelernt dabei. Ich konnte natürlich schon Englisch, aber man hat immer mehr dadurch gelernt. Und wenn man dann mal mit Adventure gespielt hat oder sogar Rollenspiele, da hat man dann ja wirklich eine Vokabelflut gehabt. Und viele Sachen sind hängen geblieben. Das heißt, ich habe auch tatsächlich durch den Computer Sprachen gelernt.
Und ich nehme an, die Adventure und Rollenspiele, die man da gespielt hat, die waren sehr textlastig, wenn nicht sogar komplett textbasiert.
Es waren teilweise Text-Adventure. Und wenn man zum Beispiel als eines der ersten Spiele das Spiel Zork sieht, gut, das habe ich natürlich aufgegeben irgendwann, weil ich kam natürlich nicht weiter. Wir hatten ja kein Internet, logischerweise. Und man hat dann irgendwelches wirre Zeug eingegeben oder geguckt, ob man ein Programm auf Englisch beleidigen kann oder was auch immer.
Also Zork ist Text-Adventure und das wird bedient durch Befehl.
Ja, go west, go north, get, push, pull, was weiß ich. Klar. Und das war aber trotzdem viel zu schwierig, weil man natürlich nicht die Begriffe, die man eintippen musste, teilweise kannte und weil die Parser damals nicht so gut waren.
Was hat dich sofort fasziniert, als du das erste Mal beim Nachbarskind den C64 gesehen hast?
Na gut, das war jetzt nicht mein erster Computer, den ich gesehen habe. Ich hatte vorher schon mal eine Vectrex gesehen, tatsächlich. Ich hatte auch derselbe Nachbarsjunge, witzigerweise. Und ich hatte halt auch vorher den Sharp. Was mich am C64 von vornherein oder von Anfang an fasziniert hat, war der Ton, der SID-Chip. Und bis heute hat sich dieser Klang in mein Gehirn gebrannt. Und ich halte es bis heute für eine der besten Musikvarianten, die es gibt. Und das ist ein so spezieller Klang. Das ist ja ein analoger Synthesizer im Prinzip. Der hat was. Und der wurde ja auch früher oder bis in die 90er Jahre oder auch später wieder in Musik, in professioneller Musik benutzt. Und ich habe halt diesen Klang geliebt. Und ich hab mir tatsächlich, als ich dann angefangen habe, mir Spiele zu kaufen, mir Spiele wegen der Musik gekauft. Ich war damals zum Beispiel ein großer Chris Hülsbeck-Fan, als er die ersten Sachen gemacht hat. Und ich habe Spiele gekauft, wenn ich wusste, die Musik ist von Chris Hülsbeck. Die Spiele waren teilweise grottenschlecht. Aber ich habe sie mir gekauft und habe mir dann immer wieder die Musik angehört.
Der ist also der bekannteste Musiker am C64, kann man das sagen?
Nein. In Deutschland, in auf Deutschland. Jeden Fall. Also er war damals noch recht frisch, hat in einem Spielewettbewerb, nee, einem Musikwettbewerb der Zeitschrift 64er teilgenommen mit dem Lied Shades und das war dann als Assembler-Listing abgedruckt, das konnte man abtippen, das war das Siegerlied, das habe ich damals auch händisch abgetippt dann mit einem MSN-Monitor, glaube ich, hieß das Ding und dann konnte ich mir die Musik anhören und das war gut, weil ich kannte vorher natürlich Musik von Martin Galway, von Rob Hubbard, all diesen Leuten und habe dann gemerkt, Mensch, da ist einer in Deutschland, damals hat er noch in Deutschland gelebt, der ist genauso gut. Und wer den Namen Chris Hülsbeck heute natürlich noch kennt, der weiß, wie es sich entwickelt hat. Er gilt natürlich heute als einer der besten Amiga- und C64-Musiker. Aber damals war es halt was Besonderes. Man hat sozusagen die Geburtsstunde seiner Karriere erlebt.
Und hat dich das motiviert, auch selber Musik zu machen?
Zuerst nicht, weil ich hatte keine Ahnung von Assembler. Habe ich bis heute nicht. Aber dann hat Chris Hülsbecker den Soundmonitor entwickelt. Ein Programm, mit dem auch Leute, die nicht programmieren können, Musik machen können. Und den habe ich natürlich auch abgetippt. Das war eine tagelange Arbeit, glaube ich. Der war nämlich als Listing auch im Magazin drin. Und damit konnte man dann eigene Musik machen. Das habe ich auch gemacht. Ich habe dieses Programm versucht zu lernen, wie man es bedient. Konnte ich einigermaßen und habe dann viele Sachen damit gebaut. Und da ich ja, wie gesagt, Gitarrist war schon seit Jahren damals und auch in der Schule mein Abi in Musik gemacht habe, kann ich Notenlehre, Kompositionslehre, all diese Dinge. Das heißt, ich stehe da auf einer ganz guten Seite, sag ich mal, dass ich also die Technik nicht, also die Inhalte ganz gut hinkriege und dadurch natürlich dann die Sachen auch übertragen habe auf dem C64. Dann habe ich angefangen, irgendwelche bekannten Musikstücke umzusetzen, wie das denn klingt, aber recht schnell auch angefangen, eigene Musik zu machen. Und unsere Podcast-Hörer müssen ja jetzt seit 10 Jahren auch in den Jingles meine Musik ertragen. Also hat den Vorteil, sie ist GEMA-frei und wir dürfen sie nutzen. Und ihr habt ja vorhin auch einen Song abgespielt. Und die nutze ich bis heute. Und was ich jetzt sogar heute noch mache, heute habe ich diese Musikstücke teilweise in KIs gegeben und daraus dann andere Soundtracks gebaut mit meinen Melodien und Klängen vom C64.
Ja, vielen Dank, dass wir deine Musik hier auch verwenden dürfen. Ich kenne den C64-Sound tatsächlich von Welle Erdball.
Die haben ja auch genutzt. Und nutzen die auch.
Und Bondage Fairies, weiß nicht, ob du die kennst.
Vom Namen nur, aber nicht gehört.
Da muss ich dir mal ein bisschen was zeigen, glaube ich. Und ich weiß einfach, dass Leute, die im Entferntesten mit dem C64 aufgewachsen sind, diesen Sound des SID, was ja heißt Sound Interface Device, direkt identifizieren können.
C64 war halt ein analoger Synthesizer und das ist ein Klang, der bis heute wirklich mich triggert, muss ich ganz klar sagen.
Ich finde, das ist ein super Moment, jetzt nochmal etwas einzuspielen, damit hier alle Leute, die zuhören, einmal dem warmen und schönen Sound des Sid lauschen können.
Ich habe ja den Soundmonitor benutzt, habe ich ja schon gesagt eben. Ich habe natürlich jetzt nicht die Fähigkeiten, wie ein Robert Hubbard oder Hülsberg da spezielle Sounds zu machen. Ich habe halt Sachen benutzt, die man damit verwenden konnte oder die halt andere Stücke vorgegeben haben. Aber ich habe halt gerne rumkomponiert und finde einige Ergebnisse bis heute tatsächlich auch noch sehr hörenswert. Und ich habe tatsächlich meine Musik wiedergefunden auf YouTube. Das heißt, irgendjemand hat meine Musik auf YouTube hochgeladen und war dann auch in einer Sid-Collection, in der High-Voltage-Sid-Collection. Da waren dann fast alle meine Musikstücke abrufbar drin, ohne dass ich davon wusste. Mhm. Und war mir aber in dem Fall auch egal, weil ich fand es natürlich toll, weil da waren auch die Sachen von Hülsberg, Hubbard und Co. drin und da war ich dazwischen. Und ich habe dann geguckt, welche Musikstücke fehlen und habe die restlichen dann auch noch hinzugeschickt, damit das dann wenigstens komplett ist. Das heißt, in der HV-Sid-Collection findet man inzwischen meine komplette C64-Musiksammlung.
Ist das eine Internetseite oder?
Das ist eine Internetseite oder auch ein Download, den man da machen kann, wo man alle Musikstücke, die es öffentlich, wenn es rechtlich gibt, finden kann. Auch alle, die in Spielen drin waren. Das sind mehrere tausend Stücke.
Okay, wow. Und ja, wie findet man dich auf YouTube? Wie findet man deine Musik auf YouTube?
Einfach nach Bug of NCI suchen oder nach meinem Namen oder auch auf dem Retro-Kanal. Aber es haben einige, wie gesagt, meine Musik auch irgendwo hochgeladen, ohne dass ich es wusste. Und irgendeine Sache war lustig, als ich dann mich selbst mal gegoogelt habe auf YouTube, schöner Satz, habe ich dann einen amerikanischen Kanal gefunden, wo meine Musik lief. Und da sagt dann jemand, Crazy Music from Germany, was ich ganz lustig fand. Und was ich auch noch entdeckt hatte, als ich in irgendwelchen Datenbanken war, dass meine Musik teilweise verwendet wurde bei irgendwelchen anderen Demos oder Geschichten von anderen Leuten, wovon ich nichts wusste. Und das fand ich ganz lustig. Das habe ich teilweise erst in den letzten Jahren gemerkt, dass seitdem es das Internet halt gibt, kann man natürlich anders recherchieren. Mhm. Und die Musik ist so ein bisschen rumgegangen. Jetzt nicht in großen Mengen, aber die wurde irgendwo genutzt. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz lustig.
Das ist doch schön, wenn man so geadelt wird.
Ja, und ich habe ja, und wir haben ja auch damals, was ich sagte, wir konnten nicht programmieren, außer in Basic, aber es gab ja Programme, mit denen man programmieren konnte, zum Beispiel den Zeug, Shoot'em Up Construction Kit. Damit habe ich dann mit einem Kollegen zusammen ein Spiel entwickelt, nämlich Battle Tiger. Und da haben wir im Prinzip Sprites von anderen Programmen geklaut und haben da dann selber irgendwelche Routinen eingebaut, also eine Routine, Bewegungsrichtung eingebaut, Sounds generiert und ich habe eine Musik für den Vorspann komponiert. Mhm. Und ich war dann irgendwann mal Jahre später bei Karstadt und da gab es eine CD, wo drauf stand 500 Silvestri-Spiele, keine Ahnung. Ich dreh das um, ist da ein Screenshot drauf von meinem Spiel und das Spiel war bei CD mit drauf. Mich hat niemand gefragt, ob er es darauf tun darf. Mein Spiel wurde auf einer Kollektion bei Karstadt verkauft.
Dein Spiel, was aus mehreren Raubkopien besteht.
Wo die Sprites, sagen wir mal, anderen Spielen ähnlich waren.
Ach so, also
das Spiel war keine Raubkopie, das war selbst entwickelt. Okay, die Grafiken haben wir selbst gezeichnet. Wir haben halt Sprites als Vorbild woanders hergenommen und leicht entfremdet. Rainbow Arts hat daraus ein Geschäftsmodell gemacht. Also so schlimm kann es nicht gewesen sein.
Mich interessieren noch Hardware und Steuerung. Am C64, klar, über die Tastatur haben wir schon gesprochen, praktischerweise gleich eingebaut. Eine Maus wurde üblicherweise nicht verwendet. Soweit ich weiß, gab es dann durchaus mal eine.
Später gab es GEOS, wieder so eine Art Windows für Einsteiger, würde ich mal sagen. Mhm. Da konnte man eine Maus benutzen. Ich selbst hatte nie eine Maus, wenn sie fertig.
Mhm. Sondern den Competition Pro.
Naja, der kam ja, na gut, den hatte ich natürlich, aber auch da wieder, der war ja teuer. Und natürlich kriegte man dann erstmal, wenn die Auswahl war zwischen einem Joystick für 9 Mark oder 19 Mark und einem Competition Pro für 49 Mark, da haben die Eltern gesagt, nimm erstmal den für 9, der muss ja reichen. Mhm. Und dann gab es tatsächlich ja Spiele, da kommen wir nachher nochmal drauf, die waren nicht gesund für Joysticks und diese Joysticks brachen einfach durch. Und wenn man so 2, 3 davon zerbrochen hat, dann kommen auch immer die Eltern auf die Idee und sagen, ich glaube, du nimmst jetzt mal einen ordentlichen. Und das war dann der Competition Pro und der brach halt nicht mehr durch. Und wenn der ein Problem hatte, konnte man die recht gut reparieren. Und da schließt sich hier im Museum der Kreis. Wir arbeiten hier ausschließlich mit Competition Pro Joysticks. Wir haben hier über 60 Stück im Dauerbetrieb. Und die kann man wirklich gut reparieren, kostengünstig reparieren. Und ich glaube, ein Joystick hat hier mal komplett den Geist aufgegeben. Der ist während eines Turniers ja, explodiert, würde ich sagen. Der hat sich in 40 Teile zerlegt. Mhm. Aber ansonsten, wir würden niemals hier Joysticks mit dem langen Schaft benutzen, weil 40 Jahre altes Plastik macht es nicht besser. Die Dinger würden alle nur durchknacken und das wäre finanziell nicht tragbar.
Also der Competition Pro, für alle, die sich das nicht vorstellen können, das ist so der Prototyp-Joystick. Also allein das Joystick-Emoji, wenn ihr euch das anschaut, sieht meistens so aus.
Also es ist im Prinzip ein schwarzes Quadrat mit einem Stick dran. Also der ist auch völlig unergonomisch. Man muss heutzutage sagen, der ist für Linkshänder nicht gut, für Rechtshänder aber auch nicht. Also irgendwie, ich kenne es halt nicht anders. Für mich ist das perfekte Eingabegerät, aber wenn man es ganz neutral sieht, ist der nicht auf Hände angepasst. Kinder und Jugendliche können den fast gar nicht benutzen eigentlich. Mhm. Ich war damals Kind bzw. Jugendlicher, ich konnte ihn benutzen, warum, weiß ich nicht. Aber man hat sich halt wohl dran gewöhnt und für mich ist das der Joystick. Das ist für mich der Prototyp eines Joysticks.
Ja, schwarzes Quadrat mit rotem Stick, der aber relativ dick ist und nicht so lang, mit einer Kugel oben und zwei Knöpfen.
Wobei man sagen muss, es gibt hunderte Varianten von dem Ding. Es gibt ja Sammler von Competition Pro Varianten. Das kannst du als Lebenswerk wahrscheinlich machen. Es gibt auch ganz merkwürdige Farbkombinationen. Es gibt durchsichtige, es gibt Mini-Versionen. Es gibt einen, der ist wunderbar, der hat einen rosanen Stick und auf dem schwarzen Korpus kleine silberne Glitzerpünktchen und grüne Knöpfe.
Oh,
das ist kein Fake, das ist wirklich ein Original-Competition-Stick. Also da gibt es für jeden Geschmack etwas, aber der Standard ist schwarz-rot. Und ansonsten gab es natürlich viel Hardware für den C60, weil der hatte ja auch den User-Port, wo man auch selber Sachen bauen konnte. Ich glaube, bei Konrad oder Völkner, wie die ganzen Elektronikhändler hießen, gab es Platinen, die man selber bestücken und manipulieren konnte, die man dann da reinstecken konnte. Irgendwelche Steuerungselektroniken, was auch immer. Gab ja auch ein Modem zum Beispiel dafür, was ich natürlich nie benutzt habe, weil damals war ich noch nicht in Mailbox oder ähnlichem. Das kam bei mir mit dem PC. Aber Hardware gab es in Unmengen. Man konnte ein Keyboard anschließen, also ein Musikkeyboard anschließen. Es gab eigentlich nichts, was es nicht gab. War ja ein sehr kreatives, offenes Gerät.
Ja, also das merke ich jetzt auch. Also durch diesen User-Port ist ja jede Offenheit möglich. Wenn du sagst, man konnte selber Platinen bestücken und dann dafür nutzen, dann hast du von Basic erzählt, man konnte selber programmieren.
Was eingebaut ist, das heißt, du machst ihn an und Basic war da. Beim Sharp, als Beispiel, den ich ja vorher hatte, musste man erst Basic von Kassette laden, 20 Minuten. Den Zwetzi machst du an, Basic ist drin, du kannst losprogrammieren.
Ja, und so startet er dann auch. Also man muss ist das ein Basic-Befehl, den man eingeben muss, um dann von der Diskette zu laden?
Im Prinzip sind die Befehle Load, Save und Co. sind Basic-Befehle, klar. Zum Thema Speicher habe ich noch eine lustige Geschichte. Ich habe ja, wie gesagt, viel damit programmiert. Ich wollte damals zum Beispiel eine Menüoberfläche programmieren, wo ich dann meine Programme von starten kann.
Sodass du eben nicht alles eingeben musstest.
Genau. Und das ging wunderbar. Sah auch toll aus. Ich habe das sogar hinbekommen, dass Menüs aufgeklappt sind. Das sah richtig schön aus. Dann war ich fertig mit dem Programm und der Speicher war voll.
Das heißt, du konntest gar kein Programm mehr öffnen.
Das ist korrekt.
Weil der RAM, also der Arbeitsspeicher, war schon völlig belegt durch dein
Programm. Durch mein Menü. Ich habe es ja in Basic geschrieben, ich konnte ja kein Assembler, wie gesagt. Und dieses Programm habe ich bis heute. Ist ein tolles Menüsystem, was nichts machen kann.
So, was bedeutet das, wenn man in Assembler statt Basic programmiert?
Dass man ein anderes Gehirn haben muss, was ich nicht habe anscheinend. In Basic habe ich Befehle und kann entspannt, wie in einer anderen Hochsprache auch, oder wie in C oder sowas, Befehle eintippen und kann das mit Logik verstehen. Assembler heißt, ich bin direkt am Gerät. Ich bin sozusagen direkt am Prozessor. Ich arbeite nicht mit Befehlen in dem Sinne. Also ich arbeite schon mit Befehlen, aber nur mit Abkürzungen und Nummern.
Ist Assembler dann die sogenannte Maschinensprache?
Genau.
Und das heißt, würde man in Assembler programmieren, dann würde Basic gar nicht geladen werden? Oder?
Doch, aber du bist speicherschonender und viel schneller.
Ah ja, okay.
Viel schneller. Du hast ein Vielfaches des Tempos.
Das heißt, in Assembler hätte vielleicht deine grafische Oberfläche letztlich weniger
Es hätte definitiv funktioniert, weil es gab ja später grafische Oberflächen wie GEOS und Co., die natürlich die Programme dann sauber nachgeladen haben und die dann auch in Assembler sagen konnten, Speicher wieder leeren, Programm laden, dann wieder das, also dass sie da irgendwelche Adressen verschieben. Das konnte ich halt nicht. Mhm. War halt nur lustig, weil wie gesagt, in meiner Naivität dachte ich, oh, das kann ich. Und es ging natürlich nicht. Und ich bin halt sehr oft bei Programmen an Speichergrenzen gekommen. Deswegen musste ich auch einige Spiele, die wir damals geschrieben haben, sozusagen in mehreren Teilen machen, indem ich einmal wieder den Speicher gelöscht habe und dann sozusagen, wenn jemand jetzt bei einem Adventure weitergekommen ist und das zweite Kapitel gespielt hat, dann hat dieses zweite Kapitel neu geladen.
Kommen wir doch tatsächlich mal zu den Spielen. Ich bin mir sicher, es gab vielleicht auch schon irgendwelche Programme, um die Steuer zu machen oder dabei Hilfe zu bekommen, aber so richtig spannend sind ja eigentlich Spiele. Und ich habe dich ja darum gebeten, mal dir zu überlegen, was deine Top 3 der C64-Spiele sind.
Ja, ich habe 10 Sekunden darüber nachgedacht und musste dich enttäuschen, es geht nicht. Denn ich habe mehrere tausend Spiele in meinem Leben, denke ich mal, gespielt, aber es wären wahrscheinlich viele hundert. Und da gibt es mehr als drei gute Spiele. Vor allem war ja die Meinung, die man damals hatte, vielleicht anders als die, die man heute hat. Und ja, ich würde mal sagen, wir fangen mal an mit den Sachen, die damals interessant waren oder die ich damals oft gespielt habe. Und einer der Titel, ich mochte damals schon mal gerne Autorennspiele, da muss ich Buggy Boy erwähnen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist 1987. Das war damals was Besonderes für uns Westlich. Die Grafik ist nach heutigen Gesichtspunkten nicht so richtig toll mehr, aber sie war damals was Besonderes, denn sie war 3D, sah recht gut aus und hatte auch zum Beispiel, wenn man durch einen Tunnel fuhr, einen anderen, dumpferen Sound und solche Geschichten. Das heißt, das war realistischer, auch wenn es eigentlich ein Funracer ist, der auch so Jump-Sounds und solche witzigen Sachen hat. Aber das war was Kurzweiliges. Man konnte da über Baumstämme rüberfliegen, die hat man sozusagen als Sprungschanzen benutzt. Und wie gesagt, Wasser und Tunnel. Und manchmal ist man da auch statt im Tunnel im Wasser gelandet. Aber das hat sich gut gespielt. Und es war eine Arcade-Umsetzung. Ich glaube, von Atari kam das Original, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube ja. Und das war so eines der ersten Rennspiele, was wirklich auf dem C64 lustig war und Spaß gemacht hat. Ja, dann bleiben wir bei Arcade-Umsetzung. Und ein ganz besonderer Titel, auf den ich mich damals besonders gefreut habe, als wir den bei unserem Gitarrenlehrer bekommen haben, über Umwege, wie gesagt. Weil da waren wir sicher, dieses Spiel wird es nicht auf einen C64 schaffen. Rainbow Islands, der Nachfolger von Bubble Bobble im Prinzip. Und da war ich mir sicher, das geht technisch nicht, weil das war ja dieses Ding, wo man so Regenbogen produziert, wo dann die Gegner drauf rumlaufen und dann kann man die wieder runterschmeißen. Also da war ganz viel los auf dem Bildschirm. Und da war ich der Meinung, das kann nicht funktionieren. Aber die C64-Fassung war wirklich gut. Die kam von Graftgold, der Firma, wo Steve Turner und Andrew Braybrooker drin waren. Und die haben eine so saubere Umsetzung gemacht, die wirklich toll war. Die Musik war nett, die Grafik war schick und die Fassung hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, dann habe ich damals schon gerne Links-Rechts-Shooter gemocht und da muss ich drei Stück mal in einem Atemzug erwähnen, die ich immer wieder gespielt habe und die ich mochte. Das waren natürlich Katakis auf dem C64, R-Type und Crossout. Die kann man mal so in einem Atemzug nennen, sonst dauert das Ganze zu lange. Mhm. Die Basis war im Prinzip immer die Arcade-Fassung von R-Type. Das war so der Ursprung aller Spiele. Katakis hätte es ohne R-Type auf dem C64 nie gegeben, weil die haben auch sich ein paar Sachen dort geklaut, auf Deutsch gesagt, bei Rainbow Arts.
Das ist doch klassischerweise so ein Raumschiff, was von links nach rechts fliegt und Gegner abschießt.
Genau. Und das Witzigste ist ja noch, dass R-Type dann umgesetzt werden sollte auf dem C64 und da ein englisches Programmierteam dran war, die aber nicht so richtig was Tolles zustande gebracht haben. Und dann hat damals, das war Activision, glaube ich, wie ein Lizenznehmer, die haben halt gesehen, dass hier Factor 5 Katakis rausgebracht hat, was ja schon besser aussah als R-Type, aber irgendwie auch R-Type war. Und dann haben sie halt gesagt, ja, das Spiel ist uns dann doch zu ähnlich zu unserem R-Type. Entweder ihr kriegt ein richtig ernstes Problem oder ihr entfernt freiwillig ein paar Sprites und programmiert uns bitte R-Type. Das heißt, die Leute, die R-Type plagiiert haben, haben dann R-Type auf den C64 umgesetzt.
Ach.
Angeblich auch für sehr wenig oder kein Geld, aber ohne Klage. Genau weiß ich das nicht. Und die Version ist dann offiziell als Lizenz rausgebracht worden und war dann sozusagen ein deutsches Produkt. R-Type auf dem C64 ist eine deutsche Programmierleistung. Und es gibt zwar, wie gesagt, noch eine Demo aus England von dem ursprünglichen Versuch, R-Type zu machen, aber die haben halt aufgegeben. Und ich habe die Version mal auf einer Kassette von der Sepp, glaube ich, Zeitschrift gesehen und ausprobiert. Die war noch ohne Ton. Und hat dann auch gesehen, wie gut die Deutschen waren. Die Engländer haben in monatelanger Arbeit fast nichts hinbekommen und die Deutschen haben in wenigen Wochen eine komplette Umsetzung gemacht. Gut, sie haben Katakis gehabt, das war ja im Prinzip schon so ein bisschen R-Type. Und dadurch gab es halt wirklich eine sehr gute C64-Umsetzung von R-Type. Und das dritte habe ich ja gesagt, Crossout, auch von Rainbow Arts. Das ist auch so eine Art R-Type in etwas schwieriger mit Shop-System unter Wasser. Was natürlich auch wieder sehr gut gelungen ist, Grafik von Andreas Escher, so wenn ich es richtig im Kopf habe, Musik wie bei all den Spielen von Chris Hülsberg und da konnte nicht viel schieflaufen. Gibt es inzwischen auch eine Version auf Steam, die neu rausgekommen ist, die das Ganze als Remake gemacht hat. Kam, glaube ich, letztes Jahr raus. Also tolles Genre und wie gesagt, wenn ich heute solche Sachen spiele, ich greife meistens tatsächlich zum Original von R-Type hier im Museum auf der PC Engine oder Arcade. Aber die C64-Fassung ist wirklich eine programmiertechnische Meisterleistung vor allem in der kurzen Zeit.
Und wann sind diese Spiele so ungefähr rausgekommen?
88, 89, 90. Also Katakis war 88, R-Type, die C64-Fassung ein Jahr später. Sie hatten ja vorher den Klon rausgebracht. In der Spielhalle gab es R-Type natürlich vorher und ich glaube, Crossout müsste 1990 gewesen sein. Also fast schon ein Spätwerk.
Mhm. Interessant. Also das heißt, so spät wurde noch so viel aus der ich wollte gerade sagen, aus der Konsole, so spät wurde so viel aus dem Heimcomputer noch herausgeholt.
Absolut. Das ging ja dann, wie gesagt, eigentlich auch nahtlos weiter. Wenn wir dabei sind, weißt du, was das letzte Spiel kommerziell auf dem C64 war, was offiziell rauskam?
Nein.
Lemmings. Es gab auf dem C64 ein Lemmings. Und das war 1994. Das war das letzte kommerziell vertriebene C64-Spiel. Also wir haben noch 4 Jahre nach Crossout. Also da kamen noch Sachen raus und Lemmings war tatsächlich die letzte offizielle Veröffentlichung, die verkauft wurde. Und das Spiel habe ich erst viel, viel später kennengelernt, weil ich nie, also nicht nie, weil ich in der Zeit kein C64 mehr hatte, beziehungsweise ihn eingemottet hatte. Da hatte ich einen Amiga oder einen PC schon längst. Und ich wusste nicht mal, dass es Lemmings für ein C64 gibt. Und ich spiele heutzutage sogar die Version gerne, weil die ist gut steuerbar. Die hat ja keine Maussteuerung, sondern geht über die Funktionstasten. Mhm. Und damit ist man teilweise recht schnell und recht präzise. Also
für alle, die das gar nicht kennen, Lemmings, das sind die kleinen grünen Wesen, die meistens von links nach rechts laufen, im Computerspiel zumindest dem Tode geweiht sind, wenn man sie nicht mit ein paar Fähigkeiten ausstattet, wie Treppenbau oder das Graben, Fallschirme bekommen oder Klettern und so weiter. Ein sehr schönes Spiel, habe ich wahrscheinlich 1994 mit 5 dann auch schon gespielt, allerdings auf dem
PC.
Auf dem PC.
Genau.
Und das finde ich jetzt natürlich sehr spannend, dass es da eine Version für den C64 gab, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, wie man das ohne Maus steuert.
Es geht wunderbar. Auch das ist eine Aufgabe an dich. Du kannst ja all diese Dinge mal probieren und erzählen, wie die Sachen bei dir angekommen sind. Aber Lemmings habe ich gar nicht in meiner Liste drin sonst, weil das ist, wie gesagt, nach meiner C64-Zeit. Das müsste ich eigentlich als Spiel nehmen. Da habe ich das auch nicht bei. Was heute interessant ist, aber ich spiele natürlich heute auch trotzdem Lemmings eher auf dem Amiga tatsächlich. Ja, ein Titel muss man erwähnen. Wir haben ja jetzt sehr viele Action-Sachen gehabt, aber es gibt auch so Kombinationen, also so ein Genre-Mix aus Action und Puzzle, nämlich Whistball von Ocean. Und das hat eine ja fast mystische, hypnotische Atmosphäre, weil du musst im Prinzip eine graue Welt einfärben. Und das funktioniert mit einer Figur, die sich erst sehr schwer steuert, ein Ball, und der dann eine Hilfe bekommt, wenn man einen extra aufsammelt, nämlich den sogenannten Catalyte. Das ist eine Katze, die dann sozusagen als wie eine Art Satellit um einen rumkreist. Und die kann sogar von einem zweiten Spieler gesteuert werden im Koop-Modus, was damals was ganz Besonderes war. Und diese modifizierte Katze oder mutierte Katze oder verzauberte Katze, die sammelt dann die Farbtropfen ein und füllt damit sozusagen die Töpfe voll Farbe. Und man muss in jedem Level besondere Farben mischen. Und wenn man die richtigen Farben zusammen hat und nicht gestorben ist, dann verfärbt sich der Level. Und das war ein so toller Effekt auf dem C64, dass man dann später halt diese Farben sozusagen kombiniert hat in den Leveln. Und das Besondere an dem Spiel war, also ich habe das am Anfang einmal gespielt und war wohl mal recht gut beim ersten, zweiten Mal spielen, keine Ahnung, und bin in einen Highscore reingekommen und da habe ich eine Musik gehört, die war unglaublich. Eine Musik von Martin Galway, ein Highscore-Track von Whistball, wie gesagt, wo man das Gefühl hat, es wurde mit Klanghölzern agiert und anderen Sounds, die ich noch nie auf dem C64 so gehört hatte. Und das wollte ich halt dann gerne mal wieder hören und ich habe es nicht mehr geschafft. Ich war halt die nächsten Wochen nicht mehr so gut. Ich habe nie wieder diesen Soundtrack gehört. Und erst als ich irgendwann mal eine Trainerversion hatte, konnte ich halt mal so lange spielen, dass ich in die Highschool-Liste reingepasst habe und habe dann auch passenderweise natürlich ein Aufnahmegerät aktiv gehabt, um diesen Soundtrack aufzunehmen. Und bis heute ist der Highscore von Whistball einer der wirklich schönsten Musiktitel auf dem C64, die ich kenne. Kennen die meisten nicht, die kennen nur die Titelmusik wahrscheinlich. Aber Martin Galway hat da wirklich eine kleine Sensation hingelegt. Und erstens, wann konnte ich sie wieder hören?
Das ist ein Geheimtipp. Vielleicht können wir nochmal erklären, was eine Trainerversion ist. Das ist eine durchaus gecrackte Version, ne? Von so Schulhof-Leuten wie euch damals.
Das Traurige war ja, dass die gecrackten Versionen von Spielen meistens besser war als die Originalfassung, weil A, hattest du diese Trainer.
Also das heißt, man kann sich zum Beispiel unendlich viele Leben einstellen.
Genau. B, hattest du teilweise weniger Fehler drin. Die Cracker haben auch die Programmierfehler entfernt. Und es war meistens noch schneller zu laden. Das heißt, eigentlich waren die gecrackten Versionen immer besser als die Originalfassung. Und der Gag ist ja, dass heutzutage teilweise, wenn heute Kollektionen rausgegeben werden mit alten Spielen, auch von den offiziellen Herstellern, nutzen sie teilweise gecrackte Fassungen, weil die besser waren als ihre eigenen.
Stimmt, und sie haben ja die Rechte.
Richtig, wird sich ja kaum ein Cracker beschweren. Aber das ist natürlich komplett absurd, wenn man das mal überlegt. Aber war natürlich auch schade, weil du hast viel Geld für ein Original ausgegeben und dein Nachbar hatte die geklaute Version, er hatte die geklaute Version und die war besser. Mhm. Ist schon ein bisschen gemein manchmal. Aber wie gesagt, mit Trainer war es manchmal etwas besser, vorwärts zu kommen, weil es gab halt Spiele, die waren schwer. Wie jetzt Whistball. Und ob ich den Highscore nochmal alleine gehört hätte, das weiß ich nicht. Crackout muss ich erwähnen, ein Breakout-Clone. Der ist programmiert worden, glaube ich, von Sean Southern müsste der gewesen sein. Musik von Ben Daglish, eine ganz, ganz tolle Musik, die völlig irre ist, wenn man da reinhört. Und das Besondere war, du weißt ja, wie man normalerweise Breakout spielt, in welche Richtung.
von unten nach oben. Man hat einen Schläger unten, es kommt ein Ball, genau. den berührt man mit dem Schläger und damit und der Ball räumt dann oben irgendwelche Blöcke auf.
Genau. Und Crackout spielt man von rechts nach links. Was erstmal merkwürdig ist, aber sich trotzdem sehr gut spielt. Dazu, wie gesagt, ein irrer Soundtrack und es gibt auch noch einen versteckten Modus. Wenn man den aktiviert, der nennt sich Modus 7, dann kann man das Ganze auch als Epilepsie-Test verwenden, weil man kann dann auch einstellen, dass die Musik die Farbwiedergabe im Rahmen des Werts sich verändert, also auf dem Bildschirm, und flimmert sozusagen. Und dazu noch das Scrolling im Hintergrund in die Richtung geht, in die man gerade den Joystick bewegt, glaube ich, oder wie auch immer. Also das sieht dann hinterher so absurd aus. Und diese Version fand ich damals als Jugendlicher total geil.
Oh, war ja.
Und das heißt, auch das müsstest du immer mal testen. Crackout mit Scrolling und Modus 7. Kann ich nur empfehlen. Mhm,
mit gratis Kopfschmerzen.
Absolut. Also ein Meisterwerk. Vor allem ist die Musik ein kleines Meisterwerk. Und leider ist der Musiker vor einigen Jahren verstorben, der Ben Declish. Und ich hatte das Glück gehabt, ihn auf diversen Veranstaltungen in England früher schon zu treffen und habe auch ein Interview mit ihm gemacht für den Podcast, was bis heute online ist, wo er diese Musik mir auch einmal vorsingt. Also ein toller Musiker und das ist ein Spiel, das wird immer mit seinem Namen in Verbindung bleiben. Da muss ich noch einmal ein ganz anderes Genre erwähnen, eins der Frühwerke von Activision, Alter Ego, ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ich glaube nicht, nein.
Das ist ein Text- und Lebenssimulationsspiel, das hat ein Psychologe entwickelt, Peter J. Favaro heißt der Mann, der hat nur dieses eine Spiel gemacht und das hat keine Musik, hat auch kaum Grafik und ist eigentlich auch nur ein reines Textspiel und man spielt sozusagen sein Leben oder ein Leben durch und hat da dann halt immer so Bereiche wie Arbeit, Liebe, Gesundheit, was auch immer und alle Entscheidungen, die man trifft, haben Konsequenzen. Also im Prinzip wie heute auch bei vielen Spielen, aber halt sehr textbasiert, aber total spannend. Man kann im Spiel auch später heiraten, Kinder kriegen. Irgendwann.
Das klingt wie die Textversion von The Sims.
Ist es im Prinzip, ja. Und es ist toll. Und da waren auch viele Sachen drin, die waren für damalige Verhältnisse explizit ein bisschen. Hat ein Psychologe geschrieben, das heißt, er hat natürlich automatisch den vor Situationen gestellt, wo auch was passieren konnte in alle Richtungen.
Mhm.
Du konntest auch kriminell werden oder was auch immer. Es gab halt, du konntest dich in jede Richtung entwickeln. Und das war was Besonderes. Und das ganz Besondere an dem Titel war, es gab eine Version für Männer oder auch eine Version für Frauen. Das heißt, es gibt eine Alter Ego Female Version, wo man als Frau spielt. Was Besonderes war im Jahr 1986.
Ja, allerdings, kann ich mir vorstellen.
Die Frauenversion hat also eine sehr geringe Auflage und gilt heute als extremes Sammlerstück. Und ich habe lange gebraucht, da ich ja selber auch Spiele sammle, diese Version auch noch zu bekommen, weil ich wollte einfach dieses Spiel auch gerne im Regal stehen hatten, weil es hat auch eine tolle Verpackung und sieht einfach besonders aus. Ist ein ganz besonderer Titel, der wirklich ja Vorbild war für Sims, für andere Dinge und natürlich auch für ganz viele moderne Spiele. Ja, und erwähnt habe ich es eben, aber da brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Natürlich müssen wir einmal noch von Epix die ganzen Games-Spiele erwähnen, von Winter Games über California Games und Co. Alle Spiele, die echt super sind, die wir auch damals viel gespielt haben.
Das sind doch sämtliche Sportspiele, richtig?
Absolut, aber, jetzt kommt mein Aber, wenn ich heute hier im Museum sitze und Leute möchten diese Spiele spielen, sage ich immer, ihr könnt das gerne machen, aber ihr werdet keinen Spaß haben. Und ich gucke mich immer an wie Bahnhof. Aber wir hatten da früher so viel Spaß, wir haben das ja stundenlang gespielt. Dann sage ich immer, ja, aber ihr habt nicht alle Disziplinen gespielt.
Also Olympiade kann man sich.
Richtig, aber ihr habt nie alle Disziplinen gespielt und ihr hattet wahrscheinlich ja kein Handbuch, das Problem haben wir schon erwähnt. Und es gibt Disziplinen, auch zum Beispiel bei Wintergames, da brauchst du das Handbuch. Da ist zum Beispiel im Eiskunstlauf die Pflicht, da musst du Figuren aus dem Handbuch nachtanzen. Kann ja keiner, der das Handbuch nicht hat. Und dann fällt den Leuten beim Spielen immer ein, dass sie gar nicht mehr wissen, wie das funktioniert. Ja, ich habe ja auch nur die Disziplin trainiert. Und dann merken sie irgendwann, ach nee, ich spiele doch lieber was anderes. Das macht ja in der Gruppe gar keinen Spaß, wenn wir gar nicht wissen, wie es geht. Die Spiele sind toll. Aber ich musste selber, als wir California Games im Stream gespielt haben, mir von einem im Chat die Anleitung reinposten lassen für jede Disziplin. Und habe mich dabei erwischt, den Stream ist leider bis heute noch, wie ich dann beim Rollkunstlauf, das arme Mädel, was da Rollkunstlauf macht auf dem Bildschirm, angeschrien habe, weil sie immer über irgendwelche Pflanzen auf dem Gehweg gestolpert ist. Und ich habe irgendwann diese Spielfigur angeschrien, weil ich einfach nicht genau wusste, wie es funktionierte. Aber das war sehr unterhaltsam.
Also, ja, also das war jetzt auch unser Beitrag zur Killerspieldebatte. Machen Computerspiele aggressiv?
California Games definitiv, aber das als Killerspiel zu bezeichnen, wäre ein bisschen schwierig. Aber ich bin wirklich bei California Games aggressiv geworden. Das waren so die Highlights von früher, sag ich mal. Jetzt möchte ich über Spiele sprechen, die ich heute noch großartig finde, die einfach nicht altern. Das sind so Spiele, die ich manchmal aus Gründen und manchmal auch freiwillig immer wieder spiele. Da muss ich einen Titel erwähnen, was das erste Silvesterspiel war, was man im Prinzip auch, ja nicht das erste, aber eines der ersten Spiele, wo man auch zu zweit richtig viel Spaß haben konnte, nämlich IK Plus. Es gab International Karate und dann gab es eine Version mit 3 Kämpfern, wo man auch zu zweit plus einen Computergegner spielen konnte. Mhm. Einfach ein Karate-Spiel, wo man im Endeffekt versuchen muss, den schwarzen Gürtel zu bekommen. Und dann gab es auch ein Zwischenspiel, wo man halt Kugeln ausweichen musste auf dem C40. Und auf dem Amiga waren es noch Bomben, aber die gab es beim C40 nicht. Und da war das Besondere, programmiert von Archer MacLean, ganz begnadeter Programmierer, leider auch vor einiger Zeit verstorben. Musik von Rob Hubbard, richtig gut. Hat toll diese asiatische Atmosphäre drin und eine richtig, richtig schöne Hintergrundgrafik mit vielen kleinen Gags, wenn man spielt. Es ist nur ein Bild, wo man einen schönen See, Sonnenuntergang sieht, einen Baum. Und wenn man genau hinguckt, seilen sich manchmal Spinnen von dem Baum ab. Manchmal rennt ein Pac-Man durch die Gegend. Habe ich auch viel später gesehen. Aber das Spiel selbst ist ja toll. Im Prinzip ein Brawler oder ein Prügelspiel, was richtig toll gemacht ist und bis heute Freude macht. Mir ist es einmal, glaube ich, schon gelungen, den schwarzen Gürtel zu bekommen. Klappt aber nicht immer. Ist tatsächlich nicht so einfach, weil man muss dann diese Zwischensequenz sehr gut spielen, wenn man da viele Punkte machen will. Und da verliere ich dann irgendwann immer so ein bisschen die Geduld. Dann habe ich noch einen Titel, den habe ich schon mal ganz kurz erwähnt. Das war das erste Spiel, was ich wahrscheinlich auf einem C40 gesehen habe, nämlich bei meinem Nachbarn damals, wie er Kommando gespielt hat. Mhm. Ein Run and Gun, also ein Soldat, der rumrennt, um sich herballert und am Ende hofft, durchzukommen sozusagen. Musik von Rob Hubbard und wahrscheinlich mit die beste Musik, die Rob Hubbard gemacht hat. Tolle Ingame-Musik, extrem treibend. Sehr, sehr schöne Highscore-Musik, die habe ich sogar mal umgesetzt für meine klassische Gitarre. Das heißt, ich spiele die Highscore-Musik auch auf der Gitarre. Und das ist ein Titel, der macht wirklich Spaß, auch wenn der auf dem 60 ein bisschen Glitches hat manchmal, also ein bisschen ruckelt und auch nicht alle Level hat, die es in der Spielhalle gab. Und das spiele ich wirklich immer noch jeden Monat mindestens einmal durch, bis heute.
Wie lange dauert so ein Durchgang?
Das ist eine gute Frage. 5 Minuten, 6 Minuten, 7 Minuten, ich weiß es nicht.
Ah, okay.
Wirklich. Geht recht flott, wenn man es kann. Ja, 2 habe ich noch. Ein Titel muss ich erwähnen. Das erste Spiel, was ich tatsächlich auf dem C40 länger gespielt habe. Mein erstes Original, Gianna Sisters. Ich dachte zeitweise, Mario ist der Klon von Gianna. Glaube ich eigentlich noch bis heute, aber egal. Nein, stimmt natürlich nicht.
Ein etwas an Super Mario Bros. Angelehntes Spiel.
Ja, wie gesagt, der erste Level ist sogar fast geklont, kann man sagen. Ja, aber auch ganz charmant programmiert, Titelmusik und auch Ingame-Musik von Chris Hülsbeck. Und die Titelmusik ist jahrelang mein Lieblingsmusikstück auf dem C40 gewesen. Den Titel kennen die wenigsten, weil der wurde damals, ich hatte ja das Original, von Diskette oder Kassette geladen. Da konnte man sich die Musik anhören und drückte dann den Knopf und dann wurde das Spiel geladen und die Musik war weg. So, das heißt, die ganzen gecrackten Versionen haben natürlich darauf verzichtet, aus Speichergründen die Titelmusik zu nutzen. Das heißt, alle Versionen, die man im Netz jetzt findet, haben nicht die Titelmusik.
Ach.
Es gibt keine Version mit Titelmusik oder fast keine. Mhm. Und diese Titelmusik ist ein Feuerwerk. Es ist mit ganz vielen Digi-Samples, mit Drums, mit typischen Sit-Sounds, 4- oder 5-stimmig klingt es phasenweise. Dieser Song ist sensationell. Und das war auch einer der Songs, die ich im Auto rauf und runter gehört habe damals, was ich vorhin sagte. Und den ich immer wieder gestartet habe. Aber hier war das Tolle, es ist ein Rainbow Arts Spiel gewesen, mit einer brillanten Musik und das Spiel war brillant. Gut, es war geklaut, wie viele andere Rainbow Arts Spiele, aber es war super und ich habe dieses Spiel geliebt, habe das immer wieder gespielt. Es gab damals keinen Trainer dafür, zumindest nicht in der Anfangszeit. Das heißt, man musste es auch wirklich selber trainieren und da gab es dann so ein paar lustige Sachen. Da gab es ein Level in so einem Höhlenlabyrinth, das ist ein Jump'n'Run, das kennen ja alle, muss man nicht viel zu sagen mehr, wo man dann über irgendwelche Piranhas springen muss. Und ich war zu 100% sicher, dass die eine Stelle, das war ein ganz hoher Level, ein Promi-Fehler ist, dass man ihn nicht schaffen kann. Mhm. Ich habe sogar damals noch eine Demo mit jemandem gemacht, wo ich das Bild gezeigt habe, der unmögliche Level, keiner hat ihn je geschafft. Gut, es gab keine Zeitung, wo das geschrieben wurde, es gab kein Internet, wir wussten nicht, ob den je einer geschafft hat. Wir waren sicher, der ist nicht schaffbar. Und Jahre später haben wir gemerkt, er ist schaffbar, du musst nur im Nichts abspringen. Du musst fast rausrennen aus der Röhre und im Nichts kannst du noch abspringen sozusagen. Und dann kann man mit dem richtigen Timing es schaffen.
Das heißt, du weißt aber auch nicht, wie viele Leute das eigentlich herausgefunden haben. Zumal das Spiel...
Es haben damals wohl schon Leute durchgespielt angeblich. Ah, okay. Also nur wir in unserer Bubble war es nicht lösbar.
Also vielleicht erzählen wir noch mal ein ganz bisschen über die Geschichte. Also es erinnert tatsächlich sehr an Mario Bros. Und ja, die Nintendo Entertainment System. Aber es sind eben nicht die Mario-Brüder, sondern
Gianna und Maria, die beiden Schwestern aus Milano. Gianna ist im Cover mit 2 N geschrieben und im Cover mit 1 N geschrieben und im Spiel mit 2 N geschrieben.
Ach ja.
Es ist ein Fehler gewesen, weil eigentlich basiert der Name auf Gianna Nannini. Wir müssten sie eigentlich auch Gianna Sisters nennen, wenn wir es korrekt machen würden. Aber irgendeiner aus der Werbeabteilung hat einfach ein N verschluckt.
Und man spielt ja tatsächlich beide, wenn ich das richtig sehe.
Nacheinander im Zwei-Spieler-Modus.
Und was passiert, wenn ich jetzt ein nicht Pilz wie bei Super Mario, sondern so ein Kreisel einsammel, dann sehe ich ja anders aus.
Ja, dann hast du eine wirre Frisur und kannst damit Blöcke zerstören, wo dann noch Extras drunter liegen. Oder Diamanten. Man muss ja immer Diamanten einsammeln. 100 Diamanten einsammelt man extra Leben zum Beispiel.
Also so ein...
Ja, wir waren noch bei der Geschichte. Das, wie gesagt, mein erstes Original. Ich war stolz drauf. Ich habe das Spiel geliebt. Ich habe das gehabt, bevor es in den Zeitschriften getestet wurde. Also das war ein Zufallskauf, ein Glückskauf. Und wenn ich nur ein Spiel mit auf eine Insel nehmen müsste, wäre es wahrscheinlich Gianna Sisters. Ich würde niemals diesen Klempner spielen. Ich hatte halt das Original. War ein tolles Spiel. Und ich wusste nicht, dass da im Hintergrund Nintendo ernste Probleme mit hatten. Was war für mich Nintendo? Ich hatte nie eine Konsole als Jugendlicher oder Kind. Meine erste Konsole war ein Gameboy, also ein Handheld. Und diese Diskette ist mir beim Spielen kaputt gegangen, die Originaldiskette. Die hatte einen ganz fiesen Kopierschutz und man musste immer die Originaldiskette im Laufwerk lassen. Und die ist mir kaputt gegangen. Und dann bin ich zum Händler, wollte es umtauschen, wusste aber nicht, dass Nintendo inzwischen mit dezentem Druck Rainbow Arts überzeugt hat, dieses Spiel vom Markt verschwinden zu lassen. Und der Händler sagte, ja, das Spiel gibt es nicht mehr, es wird auch nicht mehr hergestellt, such dir was anderes aus. Und ich musste mir was anderes aussuchen und habe dann wieder ein Spiel genommen mit Musik von Chris Hülsberg, glaube ich, oder dachte zumindest, es von Hülsberg, war es gar nicht. Nicht Bad Cat habe ich dann mitgenommen oder war es Danger Freak, eins von beiden, ich weiß es nicht mehr. Und das war dann mein Tausch. Das Spiel war eine Katastrophe. Das heißt, ich hatte kein Gianna Sisters mehr und ein Scheißspiel. Ich habe dann ein paar Tage später über unseren Dealer dann eine gecrackte Version von Gianna Sisters bekommen mit Trainer, habe es dann weiterspielen können, aber habe nie wieder ein Original in meinen Händen gehabt, weil das Spiel gab es ja nicht mehr. Und die Geschichte wird noch lustiger, weil ich wollte natürlich immer wieder total gerne ein Original haben. Und als dann irgendwann eBay aufkam und andere Sachen, hat man halt gesehen, oder auch schon über irgendwelche Avis-Anzeigenblätter damals vor eBay, dass dieses Spiel plötzlich extrem hoch gehandelt wird, weil es gab wohl nicht so viele Exemplare, die im Verkauf waren. Ich glaube, das Ding war nur 2 Wochen im Verkauf oder 3 Wochen. Man muss dazu sagen, Problem, Nintendo hätte es ja nie mitbekommen, dass hier so eine kleine Klitsche in Deutschland sowas macht. Aber die haben das Spiel nach England gegeben und die englischen Publisher hatten die grandiose Idee, das Cover zu ändern. Und die haben dann da so eine Punk-Version als Cover gemacht und die Punkerin Gianna spräht an eine Wand The Brothers Are History.
Oh nein, okay.
Ein geniales Cover. Und ich habe auch Jahre versucht, diese Version zu bekommen als Original. Ich liebe dieses Cover, das werden wir auch irgendwann im Museum mal als Poster aufhängen. Ich liebe das Cover. Aber das hat natürlich Nintendo mitbekommen. Und dadurch... Es ging gar nicht. Du kannst ja nicht rausschauen, The Brothers of History und dann das Spiel klauen. Das war dumm von dem Publisher, deswegen ist die Version vom Markt verschwunden. Das Spiel wurde immer teurer, wie gesagt. Heute zahlt man für ein Gianna Sisters, wenn es mit Geboten rausgeht, von der Kassettenversion ein paar 100 Euro, für die Diskettenversion ein paar 100 Euro mehr. Leute, die es mit Festpreis verkaufen wollen, 4-stellige Summen, was Quatsch ist, also davor warne ich. Das sind Leute, die haben das seit Jahren drin und hoffen halt jemanden zu finden, weil das Spiel halt nicht oft angeboten wird. Und das gilt sowohl für die 60 Amiga- und Atari-Fassung. Atari-Fassung ist ganz witzig, die scrollt nicht, die schaltet die Bilder um, nur so als kleinen Gag am Rande. Eine sehr skurrile Version, die ich auch sehr gerne mag. Aber die 60-Fassung ist halt die beste wegen Musik und Struktur, ist das einfach am spielbarsten. Und wie gesagt, mein Original war weg, ich hatte ein anderes Spiel dafür. Und das war so jahrelang dann so mein Makel in meiner Spielegeschichte. Und da hatten wir irgendwann mal im An- und Verkauf damals einen Praktikanten, der hat im Prinzip nur Scheiße gebaut. Der hat nichts gebacken gekriegt, hat unsere Scheiben abgeleckt, hat uns mit Geld beschmissen, hat seine Füße in den Mülleimer reingesteckt, kam nicht wieder raus. Also ich will hier gar nicht darauf eingehen. Ein ganz merkwürdiger Mensch.
Ja, also lieber Praktikant, wenn du das hier hörst, meld dich gerne. Wie hast du denn damals Patrick und Robin wahrgenommen? Das würde mich mal interessieren.
Ja, wie gesagt, würde mich auch interessieren, aber er war schwierig. Und dann war das Praktikum zu Ende, wir waren alle glücklich und dann kam er irgendwann an, ihr kauft doch auch Spiele an, oder? Ich sage, ja, aber ich brauche nicht alles und bla bla bla. Und dann legt er mir eine Gianna Sisters Originalkassette auf den Tisch und hat mich gefragt, ob ich ihm 5 Mark dafür gebe. Ich hätte jedem Menschen gesagt, du, das Spiel ist, das war damals schon mehr wert als 5 Mark, ist mehr wert, ich gebe dir 20 Mark, 50 Mark, keine Ahnung. Ich habe gesagt, ja, habe ihm 5 Mark gegeben, das Spiel eingesteckt.
Aha.
So, meine späte Rache an den 2 Wochen Horrorpraktika.
Ich hatte eine kleine Entschädigung.
Ich hatte aber immerhin dann das erste Original wieder seit 20 Jahren von Joanna Sisters auf Kassette zwar nur, aber ich hatte das Original wieder. Und die Geschichte wird dann auch noch, kommt noch zu einem glücklichen Ende. Irgendwann haben wir mal einen Spieleankauf gemacht und da lag dann eine Diskettenversion von Joanna Sisters bei. Wir waren damals kein Museum, sondern noch ein An- und Verkauf. Mhm. Und das Spiel hat man natürlich sehr teuer verkaufen können. Aber da habe ich damals meinem Geschäftskollegen angeboten, ich gebe die Kassettenversion sozusagen frei, packe noch 200 Mark drauf oder was schon Euro, ich weiß es nicht. Und ich habe dann die Diskettenversion. Und da er wusste, dass mein Herz an diesem Spiel sehr hängt, ist dieses Original seitdem bei mir im Besitz. Und die Kassettenversion hat zum Glück überlebt, die steht jetzt hier im Museum. Das war mein erstes Original, die steht hier in der Vitrine. Und die Diskettenversion, wie gesagt, habe ich jetzt zu Hause. Und ich habe inzwischen auch eine Fassung mit dem englischen Cover und dem gesprächten Schriftzug The Brothers History.
Oh, sehr schön.
Und wie gesagt, bis heute soll mir keiner mit dem Klempner kommen. Ich weiß, dass subjektiv, nein, das objektiv gesehen, Mario mit Sicherheit besser ist, anders ist, mehr Elemente hat und das Original ist, aber ich würde lieber 10-mal Joanna das durchspielen als ein einziges Mal Mario. Wobei ich eine Gameboy-Version von Mario mag, das muss ich sagen.
Ich dachte natürlich, dass das gute Ende jetzt ist, dass du den Praktikanten nochmal wieder getroffen hast, dass ihr euch aussprechen konntet und du ihm nochmal 200 Mark gegeben hast.
Nee, das wäre es auch nicht wert gewesen. Damals war es nicht so viel wert. Nochmal, das ist 30 Jahre her.
Ja, gut, okay.
Ja, ein Titel haben wir noch.
Ich ahne sogar welcher.
Ja, den würde ich normalerweise nicht als gutes oder bestes Spiel nehmen, aber es ist ein Titel, den ich auch jetzt aus Gründen immer wieder spielen musste. Ich nenne erstmal harmlose Varianten davon. Es gibt ja Sportspiele wie Track and Field und Hypersports, Mehrspieler-Sportspiele, wo die Joysticks nicht lange überleben und so weiter. Das hatten wir schon mal. Mhm. Und wir hatten ja auch schon das erzählt, dass bei den Epic-Sport-Games man ja ohne Anleitung nicht weiterkommt. Das heißt, es muss doch etwas geben, was jeder spielen kann, egal ob man Computer hat oder nicht, was idiotensicher ist und trotzdem lustig, und das gibt es. Und das ist ein Spiel von David Crane, Decathlon von 1984, glaube ich, wenn ich jetzt nicht um ein Jahr verschiebe, aber ich glaube 83, 84 müsste das rausgekommen sein, ein ganz frühes Spiel vom Macher, der auch Pitfall erfunden hat. Und das ist ein Rüttelspiel, eine Rüttelolympiade. Und da geht es nur darum, so schnell man kann, einen Joystick von links nach rechts zu bewegen und im richtigen Moment, wenn man etwas wirft oder schmeißt, den Knopf zu drücken.
Ja, das ist der klassische Zehnkampf. Und das Schöne ist, ich war ja schon vor unserem Interview hier bei euch im Museum und habe jemanden am C64 getroffen, einen 12-jährigen Jungen, und konnte ihn tatsächlich mal befragen. Der hat mir etwas zu Decathlon erzählt. Und das würde ich an dieser Stelle jetzt mal einblenden. Ich bin jetzt gerade im Retro-Spiele-Club, dem bespielbaren Museum, und habe mich ein bisschen umgeschaut, wer hier C64 spielt. Und da ist mir jemand aufgefallen. Ein junger Mann. Wie alt bist du denn?
Ich bin 12.
Du bist 12 Jahre alt. Und ich habe hier gesehen, als ich reinkam, hast du ein Spiel gespielt, das sah ein bisschen aus wie Super Mario. Was war das?
Das war The Great Joanna Sisters.
Und worum geht's da?
Das ist halt ein Jump'n'Run-Spiel, so ähnlich wie Super Mario. Du musst halt über Plattformen springen und halt ins Ziel kommen.
Wie bist du auf die Idee gekommen, das zu spielen und nicht etwa Super Mario auf einer aktuellen Konsole?
Weil ich den C64 liebe und ich den mehr mag als Nintendo-Konsolen.
Seit wann kennst du den?
Kennen tue ich den schon sehr lange. Also benutzt jetzt 5 Monate, 6 Monate.
Wo hast du ihn das erste Mal richtig kennengelernt?
Das erste Mal richtig kennengelernt habe ich ihn hier im November.
Mhm. Und seitdem nutzt du ihn richtig?
Ja.
Was sind denn so deine Spiele darauf, die du gerne spielst?
The Great Joanna Sisters.
Mhm.
Decathlon. Summer Games.
Mhm.
Marvel Madness. Wie ist das letzte? International Karate Plus oder EK Plus.
Mhm. Decathlon hast du gerade angesprochen.
Ja.
Worum geht es da?
Deinen Joystick einfach absolut zu foltern. Nein, da in dem Spiel geht es darum, den Joystick so schnell wie möglich nach links und rechts zu bewegen, um halt eine Geschwindigkeit zu erreichen. Ist halt ein neues Joystick-Killer-Game von Activision.
Und was passiert in dem Spiel selber? Was ist dort zu sehen?
Das ist ein Zehnkampf, also das ist 10 Disziplinen. Am Anfang musst du einfach nur so schnell rennen, wie du kannst, die 100 Meter. 100 Meter Lauf, das sind 11 Sekunden ungefähr.
Ja.
Danach kommt der Weitsprung, da musst du noch so schnell rennen, wie du kannst, und drücken.
Mhm.
Um weiter zu springen. Und ja, danach kommen weitere Disziplinen, Laufen, Werfen.
Ich habe was erfahren vorhin, als ich hier reingekommen bin. Das wusste ich noch gar nicht. Und zwar, es gibt eine Internetseite, ein C64-Wiki und da ist eine, da sind so die Highscores, die bekannten von Decathlon zu sehen. Und ich habe erfahren, dass du vor kurzem den absoluten Highscore geknackt hast. Kann das sein?
Ja, das kann sein.
Das heißt, du bist auf Platz 1?
Ja.
Wow, herzlichen Glückwunsch. Denn dieses Spiel haben wirklich unfassbar viele Leute schon gespielt. Mhm. Und jetzt ist hier ein 12-jähriger Junge in Hamburg auf Platz 1 und das bist du. Wie fühlt sich das an?
Fühlt sich gut an.
Kann ich mir vorstellen. Ich würde jetzt vorschlagen, wir haben ja vorhin einmal schon 100 Meter gespielt. Mhm. Du spielst jetzt mal die nächste Disziplin. Was war das, Weitsprung oder Hochsprung?
Weitsprung.
Weitsprung, okay. Und wir probieren einfach mal zu erklären, was man da sieht, okay?
Mhm.
Also diese Joysticks, die ich hier sehe, das sind alles Competition Pros, richtig?
Ja, das sind alles Competition Pros. Die anderen würden zerbrechen.
Oh, okay.
Also wenn die Quickshots, die würden durchbrechen.
Und ich sehe jetzt hier so einen Bildschirm, da sind zwei Personen, die parallel von links nach rechts rennen oder joggen vielleicht.
Und ich habe jetzt einen Spieler Single also eine einzelne Disziplin ausgewählt. Das heißt, ich kann jetzt hier auswählen 1 bis 9, also 0 bis 9, welche ich auswählen möchte. Ich mache jetzt Disziplin 1, der Long Jump. Nicht zu verwechseln, 0 ist 100 Meter und dann es geht 0, 1, 2, 3.
Ah ja, okay.
Und
es wird so ein Balken gefüllt, während du rüttelst. Die Person rennt von links nach rechts und dann ist da eine Linie.
Ja, und bei der Linie muss ich eigentlich drücken. Bin aber gerade genau drüber gelaufen. Also, jetzt bin ich das zweite Mal rübergelaufen. Ich kann nicht nur ein drittes Mal rüberlaufen. Das wäre ziemlich peinlich.
Das ist gar nicht peinlich. Und er ist gesprungen. Und meine Güte, 8,15 Meter sehe ich da gerade.
Ab 1000 Punkte sind gut, für mich persönlich nicht mehr.
1048 hast du ja. Das ist super, finde ich. Und du bist rübergelaufen ein paar Mal, weil es sich wahrscheinlich lohnt, im allerletzten Moment zu springen. Ne?
Das ist das Problem an der Weitsprungdisziplin. Du musst im allerletzten Moment springen. Weil du kannst, egal wie schnell du bist, wenn du nicht quasi im letzten Moment springst, springst du nicht weit.
Ja, okay. So, sag mal, weißt du, wann der C64 eigentlich rauskam?
82 ist er rausgekommen. In Amerika. Ich weiß nicht, wann er rausgekommen ist in Deutschland. Ich weiß nicht, wann er in Europa / Deutschland rausgekommen ist.
Und weißt du, wie alt deine Eltern sind?
Ja, 81 geboren.
Das heißt, das ist der C64 ist eigentlich, der ist eigentlich sogar für deine Eltern ein bisschen alt.
Meine Eltern sind, die hatten beide einen C64.
Die hatten beide noch einen?
Ja.
Ah ja, okay.
Deswegen kenne ich den auch schon so lange, weil meine Mutter liebt den C64 auch.
Mhm. Und jetzt bist du hier der Decathlon-Weltmeister. Man kann es nicht anders sagen. Und du wirst hier zum C64-Experten. Finde ich total klasse. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast.
Bitte schön.
Man muss dazu sagen, wir haben das hier, wie gesagt, oft als Turnier laufen. Und in der Weltrangliste sind aus den Top 10, glaube ich, 8 Plätze hier im Museum gespielt worden oder von Besuchern des Museums. Also wir übertreiben es mit dem Spiel ein bisschen. Das kann man schon ganz klar sagen.
Das stimmt. Ich erinnere mich auch an eine Aktion, dass ihr bei Saturn, heute Mediamarkt in Hamburg, einen Wettbewerb tatsächlich ausgerufen habt.
Ja, mit 50 Teilnehmern. Auf die Großbildleinwand projiziert, ich glaube 7 C64s. Und es wurde sehr laut dort. Ich durfte leider nicht mitspielen. Ich habe das ja moderiert. Aber es war so laut, dass irgendwann der Geschäftsführer vom Mediamarkt nach oben kam und sagte: Was ist denn hier los? Ach, das ist ja schön. Wunderbar, macht weiter. Und dann ist er wieder gegangen. Das war sehr absurd. Und der Sieger bei dem Turnier, der hatte auf seinen Armen ein Tattoo von einem Competition Pro Joystick und auf der anderen Seite den Läufer von Decathlon. Der Name des Spiels war auch zu ernst.
Ja. Das kann ich mir vorstellen.
Aber wie gesagt, war sensationell. Video ist auf YouTube, kann man alles noch finden. Das haben wir auch mehrfach schon einige Sessions auf YouTube hochgeladen. Aber wir hatten hier eben das Interview mit dem Gast, den du vorhin zufällig gefunden hast. Mhm. Zufällig in Anführungszeichen, weil der Junge hat eine Dauerkarte hier und ist hier sehr regelmäßig und hat sich auf dieses Spiel, wie wollen wir es formulieren, inzwischen eingeschossen, versteift drauf. Ich würde sagen, er ist besessen von diesem Spiel.
Ja.
Anders kann ich es nicht nennen. Und er wollte mir beweisen, dass er den Rekordhalter, weil hier hat, ich war früher mal Platz 3 in diesem Spiel oder Platz 2, weiß ich gar nicht mehr. Und ein Hannoveraner Gast, der hat hier den Rekord, wahrscheinlich Weltrekord gespielt. Und jetzt sind wir bei dem Jungen. Der hat sich in den Kopf gesetzt, er muss das jetzt so lange spielen, bis er alle platt macht. Unser eins spielt das vielleicht einmal am Tag, wenn er ganz gut drauf ist, zweimal. Dieser Junge schafft es inzwischen, dieses Spiel bis zu 14 Mal am Tag, glaube ich, zu spielen. Das heißt, 3 bis 4 Stunden am Stück. Es hat die Konsequenz, dass wenn wir jetzt hier spielen und jemand macht ein gutes Ergebnis, steht er nur daneben und sagt, das ist nicht gut.
Nee. Und er kennt sich ja unheimlich gut damit aus. Er kennt sich auch gut mit dem C64 aus, ist mir aufgefallen.
Ja, er hat ja selber ein Zuhause, was für einen 12-Jährigen nicht normal ist. Das war sein großer Wunsch. Und da konnte ich dann ja auch nicht Nein sagen, weil ihr habt ja gehört, das Gerät war für mich auch oder ist für mich was sehr Besonderes. Und wenn ein 12-Jähriger sagt, sein Traum wäre, mal eins wichtig zu haben, dann versuche ich natürlich da auch zu helfen. Wobei wir keine Geräte das Museum weggeben können oder auch nicht verkaufen können. Aber ich habe da mitgeholfen, ein Gerät, wo eine Taste fehlte, günstig zu ersteigern. Einer unserer Techniker hat ihm eine Taste dort eingebaut. Er hat von uns noch ein Kabel bekommen und günstig einen Adapter für die Fernsehgeschichten. Wir haben einen alten Monitor ihm geliehen. Und so hat er jetzt zu Hause ein Original C64 mit einem Competition Pro Frankenstein, was das heißt, sage ich gleich, und dazu noch bei uns geliehenen Monitor und ein gekauftes, das hat er gekauft, ein Kassettenlaufwerk dazu. Das heißt, er kann jetzt zu Hause auch spielen. Joysticks können wir halt auch nicht verkaufen, weil, wie gesagt, wir brauchen hier selber 50, 60 Stück im Betrieb und uns fehlen immer noch welche. Aber wir haben halt Kisten mit defekten Joysticks und Resten. Und da hatte ich ihm gesagt, wenn er Teile findet, die Löcher haben, die man also nicht mehr anfassen kann, weil das nicht gut für die Hände ist, kann er sich daraus einen bauen. Und wenn er mir dann die Schalter bezahlt, die kann man immer noch kaufen, dann kann er den bekommen. Und er hat sich dann hier einen Joystick zusammengebaut, deswegen nannte ich ihn Frankenstein. Und mit dem kann er dann auch zu Hause spielen. Und was ich überhaupt nicht begreife, er hat mit diesem Joystick einen neuen Rekord schon wieder gespielt, inzwischen zu Hause an seinem Gerät. Und das verstehe ich nicht. Er sollte den mal mitbringen in den nächsten Tagen. Ich weiß nicht, wie das geht, weil die Joysticks natürlich auch unterschiedlich reagieren. Und das dürfte eigentlich ja nicht der Joystick sein, der am besten funktioniert.
Nein, im Gegenteil. Wenn jetzt Leute zuhören, die gar nicht den Bezug zum C64 bisher hatten und jetzt Lust haben, damit da irgendwie einzusteigen, was würdest du empfehlen? Ich habe gehört, gerade ist so ein C64 Ultimate herausgekommen zum Beispiel, so eine moderne Neuauflage mit HDMI-Ausgang, USB-Ports und so im klassischen Design. Man kann aber auch mit Emulatoren arbeiten. Mich interessiert, was du empfehlen würdest.
Ja, also normalerweise würde ich sagen, Emulatoren sind nie sinnvoll, wenn man das Originalgefühl haben will. Aber natürlich, wenn man etwas mal das erste Mal sich angucken will, nimmt man einen Emulator, ganz klar. Wenn man dann irgendwann merkt, bei Wintergames kann ich bei Biathlon nicht die Scheibe richtig treffen, weil da ein kleines Delay ist oder andere Sachen, vielleicht stürzt einen irgendwann. Aber für normale Leute sind Emulatoren völlig okay. Wer zu viel Geld hat, kann sich den Ultimate holen. Der ist sehr viel teurer als ein gebrauchter Original C64.
Ah, okay.
Ist aber wirklich das perfekte System. Es ist ein FPGA, es ist keine Emulation. Es kann direkt an HDMI angeschlossen werden. Es kann alle Originalgeräte von damals benutzen. Man kann Kassettenlaufwerke, Diskettenlaufwerke, Module, alles darin benutzen. Es hat einen Modemzugang automatisch. Man kann WLAN damit machen, sogar vieles mehr. Einfacher geht es nicht. Ist aber, wie gesagt, sauteuer.
Ganz kurz vielleicht für alle, die das überhaupt nicht kennen. Also wenn wir von Emulation sprechen, dann sprechen wir meistens von Software, die man zum Beispiel auf dem Windows-PC einfach nutzen kann. Da kann man die Spiele als Dateien zum Beispiel reinladen und dann kann man auf dem Windows-PC einfach loslegen, dieses Spiel spielen. Zum Beispiel mit der Tastatur, die man auch am Computer hat. Und der FPGA ist ein Chip, der den Originalchip nachempfinden kann. Und deswegen ist es.
Du schaltest ihn sozusagen auf den Originalchip mit einem sogenannten Core und dann hat er dieselbe Leitung wie ein Originalchip. Das heißt, man merkt keinen Unterschied mehr. Und das ist ja dieser neue C64, den du erwähnt hattest, der ist halt nicht zu unterscheiden von einem C64 Original, außer ein bisschen beim Ton, weil da ist ja das Problem beim SID, das ist ein analoger Chip, den kannst du im Prinzip nicht nachbilden. Mhm. Wobei da ja schon der Witz ist, dass die ja schon auf dem C64 auf 10 Geräten 10-mal verschieden klingen. Das heißt, es gibt nicht den SID in dem Sinne, wow. Weil A, gibt es diverse Revisionen und B, sind die gar nicht alle so ganz identisch.
Mhm. Ich würde sagen, wenn man den C64 erleben möchte, sollte man einfach in den Retro-Spiele-Club kommen.
Ist eine Variante. Und wenn man ihn dann mag, wie gesagt, man kriegt den ja auch noch einigermaßen günstig als Originalgerät. Das heißt, wenn man eine Möglichkeit hat, SCART-Anschlüsse oder Cinch-Anschlüsse noch zu verwenden oder halt über irgendwelche Adapter, aber das ist wieder ein bisschen gefaked dann, kann man sich den auch noch im Original besorgen, weil für eine kleine dreistellige Summe, wie gesagt, kriegt man schon ein Gerät mit Laufwerk zusammen. Und es gibt auch für die alten Geräte inzwischen neue Zusätze. Es gab ja früher schon Cartridges, Steckmodule. Heute gibt es Varianten, da kann man in das Steckmodul eine SD-Karte reinstecken und dann die Sachen im Original C64 sofort spielen. Mhm. Und das ist die Lösung, die eigentlich für alle die schnellste Lösung ist, wenn man es wie ein Original haben will. Oder wie gesagt, wenn es nicht aufs Geld ankommt, natürlich den genannten Ultimate. Aber da ist das Original noch gar nicht so unerreichbar, auch wenn der schon, ja, auch schon über 40 Jahre alt ist.
Und wenn man mehr von dir hören möchte, du hast so viele Leute benannt, was du gemacht hast, die ganzen Interviews, die du schon geführt hast und die da wahrscheinlich auch noch kommen werden. Was kannst du denn den HörerInnen von Abgenerdet da empfehlen? Wie steigt man in den Retro-Kompott denn jetzt am besten ein?
Ja, auf die Seite Retro-Kompott gehen und alles nachlesen. Nachhören kann man nicht alles mal eben kurz, weil unsere Podcasts gehen zwischen 4 und, ich muss sagen, 27 Stunden. Das war Folge 100, klingt jetzt ein bisschen absurd. Wenn man eine Folge erstmal nur hören will, kann man echt Folge 100 nehmen. Die zeigt eigentlich alles, was unser Podcast so bietet. Gut, die dauert 27 Stunden. Das ist ein bisschen übertrieben, aber man kann es ja häppchenweise hören.
Man kann die bei euch sehr gut kapitelweise auch hören. Auf der Website, wenn man sich durch die Kapitel klicken, so höre ich euren Podcast.
Genau. Und was auch natürlich geht, die Interviews kann man auch alle einzeln hören. Wer uns unterstützt auf Patreon oder Steady, der kann auch die original englischen Fassungen hören und kriegt noch ein paar andere Extras. Zum Beispiel unsere wöchentlichen Stammtische in der kompletten Version, weil wir treffen uns auch einmal die Woche online zu einem Retro-Stammtisch jeden Freitag. Aber da kann man natürlich jederzeit uns besuchen.
Bin mir sicher, dass du ganz vielen Leuten diesen Brotkasten heute näher gebracht hast. Ich bin dir sehr dankbar, dass du dir so viel Zeit genommen hast, dass du das so vorbereitet hast und bin dir auch für deine und eure Arbeit sehr dankbar. Hab ganz herzlichen Dank. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir dich vielleicht eines Tages hier wieder begrüßen können.
Sehr, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
Also, liebe Leute, ihr hört uns jeden ersten Freitag im Monat mit einer neuen Folge. Und jetzt schaut doch mal, wenn ihr nach Hamburg kommt, in den Retro-Spiele-Club. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, tschüss.